Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 5. September. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Es geht nicht, dass Menschen der Willkür von Sicherheits- und Betreuungsorganisationen ausgesetzt sind und keine Beschwerdemöglichkeit haben.
Die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden in der Schweiz wird immer stärker eingeschränkt. Das widerspreche geltendem Recht, sagt die Organisation Solidarität sans Frontières. Dann?
Wir beobachten ja auch bereits in der Schweiz einen verstärkten Klimawandel im Vergleich zum globalen Mittel. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat im globalen Mittel die Temperatur um etwa 1 Grad Celsius zugenommen, in der Schweiz hingegen um 1,8 Grad Celsius, also fast das Doppelte.
Der Berner Klimaforscher Thomas Stocker erwartet eine verkürzte Winterzeit in der Schweiz mit gravierenden Folgen für die Umwelt. Ein Update zur aktuellen Klimaforschung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmar All die aktuellen Meldungen des Tages.
Das Wileroltige Bürgerkomitee macht weiter mobil gegen Fahrende. Zum Sessionsbeginn des Grossen Rates gestern Abend demonstrierte es vor dem Berner Rathaus gegen Transitplätze für Fahrende und verlangte ein Gesetz, das illegale Landbesetzungen verunmöglicht. Auch im Rat macht das Komitee mobil. BDP-Grossrat Daniel Schwar aus Wileroltigen will mit Vorstößen Transitplätze im ganzen Kanton Bern verhindern. Schwar verlangt einen Marschhalt, weil, Zitat, diese Minderheit mit ihrem Auftreten und Verhalten in ländlichen Gebieten auf Ablehnung stoße. Er schlägt vor, über die flankierenden Massnahmen, sprich über Arbeits- und Lohnbestimmungen, gegen Fahrende vorzugehen. Kaum ein Jahr ist es her, dass der Grosse Rat sich für die Schaffung eines Transitplatzes für ausländische Fahrende ausgesprochen hatte. Seit Jahrzehnten werden der fahrenden Minderheit ihre Rechte verwehrt. Schweizweit gibt es aktuell nur gerade 4 Transitplätze für ausländische Fahrende. Bis zu 40 neue Kampfjets für die Schweizer Luftwaffe für 6 bis 8 Milliarden Franken. Diese Pläne will SVP-Verteidigungsminister Guy Parmelin morgen dem Gesamtbundesrat präsentieren. Laut Tagesanzeige will Parmelin sämtliche Waffensysteme vollständig erneuern bei der Luftwaffe und der Fliegerabwehr. So will er nicht nur die veralteten Tiger-Kampfjets ersetzen, sondern auch die FA-18-Flieger. Vor 3 Jahren scheiterte der Kauf neuer Kampfjets an der Urne. Damals ging es noch um halb so viel Geld. Auch diesmal wird wohl das Volk das letzte Wort haben. Die Vorlage ans Parlament untersteht dem Referendum. Angesichts der geplanten Sparmaßnahmen des Bundes in der Bildung oder der Entwicklungshilfe muten Parmelins Pläne waghalsig an. Die Gewalt gegen die muslimische Minderheit in Myanmar löst massive Fluchtbewegungen aus. Fast 90.000 Rohingya sind laut UN-Angaben seit Ende August aus dem südostasiatischen Land geflohen. Weitere 20.000 Menschen warteten an der Grenze zu Bangladesch auf Einlass. Der UN-Generalsekretär warnte vor einer humanitären Katastrophe in den Camps in Bangladesch. Die Rohingya in Myanmar gelten als eine der am meisten verfolgten Minderheiten der Welt. Mitte August sind die Kämpfe zwischen Armee und Rohingya-Rebellen eskaliert, nachdem aufständische Polizeiwachen und eine Armeekaserne angegriffen hatten. Bei den Kämpfen starben bisher über 400 Menschen. Und noch zum Wetter. Morgen Mittwoch und Donnerstag ist es am Morgen jeweils noch bedeckt. Am Nachmittag gibt's mehr Sonne bei um 20 Grad. Am Freitag scheint voraussichtlich ganztags die Sonne bei um 23 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Bewegungsfreiheit ist ein Grundrecht, so steht es in der Bundesverfassung. In der Schweiz wird dieses Recht für Personen ohne geregelten Aufenthaltsstatus jedoch drastisch eingeschränkt, kritisiert die Menschenrechtsorganisation Solidarité sans frontières. Immer wieder bekommen Asylsuchende sogenannte Rayonverbote. Das bedeutet, dass sie bestimmte öffentliche Räume nicht mehr besuchen dürfen. Um dieses Unrecht anzuprangern, lanciert die Organisation nun eine Kampagne für die Bewegungsfreiheit unter dem Titel «Zwischen uns keine Grenzen». Salim Staubli sprach mit der Geschäftsführerin von Solidarité sans frontières, Amanda Jose.
Auf einer Seite beobachten wir schon seit Anfang 2016, dass gewisse Kantone, zum Beispiel wie Zürich oder Waadt, immer mehr Zwangsmaßnahmen gegen abgewiesene Asylsuchende benutzen. Das heißt zum Beispiel Eingrenzungen oder Hausarreste und so weiter. Und auf der anderen Seite, im Rahmen der Neustrukturierung des Asylbereichs, wird die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden noch mehr beschränkt. Und dann haben wir bemerkt, dass auch dass die Bevölkerung sehr wenige Informationen über dieses Thema bekommt. Viele Leute wissen nicht, dass es eine Administrativhaft gibt in der Schweiz. Und im Moment das Hauptziel von unserer Kampagne ist also die Sensibilisierung über dieses Thema von Zwangsmaßnahmen und Beschränkung von Bewegungsfreiheit.
Laut der Informationsplattform Human Rights wird die Bewegungsfreiheit von Asylsuchenden in der Schweiz immer weiter eingeschränkt. So wurde ihnen gleich in mehreren Gemeinden der Zugang zu Schwimmbädern und öffentlichen Plätzen verweigert. Wie gehen denn die Asylsuchenden damit um?
Ja, also persönlich habe ich mit verschiedenen Asylsuchenden über dieses Thema gesprochen und ich habe bemerkt, es ist sehr, also sie waren immer sehr schockiert von solchen Maßnahmen. Auch wenn sie davon nur zum Beispiel in der Zeitung gelesen haben oder davon gehört haben und nicht persönlich erleben. Auf einer Seite ist es ungerecht, aber auch ein bisschen demütigend und es ist wie noch ein Zeichen, dass die schweizerische Gesellschaft sie nicht will.
Gerade in den Empfangszentren gelten ja sehr strenge Ausgangszeiten und Rayonverbote. Rechtlich korrekt ist das ja wohl kaum, oder?
Ja, diese Ausgangszeiten sind wirklich sehr strenge. Wenn diese Zeiten nicht respektiert werden, gibt es auch Sanktionen und fast keine Beschwerdemöglichkeiten, weil diese Sanktionen bekommen die Asylsuchende mündlich. Und es gibt auch keine unabhängige Institution, die diese Disziplinarmaßnahmen kontrolliert. Und für uns ist es wirklich ein großes Problem. Es ist klar, dass die Behörden damit versuchen, das Leben von Asylsuchenden kompliziert zu machen und ein Zeichen zu geben, sie sind hier nicht willkommen. Es geht nicht, dass Menschen der Willkür von Sicherheits- und Betreuungsorganisationen ausgesetzt sind und keine Beschwerdemöglichkeit haben, so wie es jetzt ist.
Sagt Amanda Jose, sie ist Geschäftsführerin und Sekretärin der Organisation Solidarité sans frontières. Weitere Informationen zur Kampagne findet ihr auf keine-grenzen.ch oder wie immer auch bei uns unter info.rabe.ch. Vor beinahe 25 Jahren veröffentlichte Jamiroquai sein Debütalbum Emergency on Planet Earth. Daraus hören wir nun When You Gonna Learn, ein Lied über das fehlende Umweltbewusstsein der Menschheit. Danach sprechen wir mit einem Klimaforscher über die neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und was der Klimawandel für die Schweiz bedeutet. Armageddon's come too near, too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave, so, so grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop that end, on each other we depend. All we depend. Man in hanging river deep. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea.
won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands.
Rabe Info.
Der Klimawandel ist keine Frage des Glaubens, sondern eine Tatsache. Das sagt der renommierte Klimaphysiker Thomas Stocker. Soeben wurde bekannt, dass er die Schweizer Version des Nobelpreises, den Marcel-Benoist-Preis, gewinnt. Thomas Stocker forscht seit über 30 Jahren im Bereich Umweltphysik, ist Professor an der Universität Bern und weltweit einer der renommiertesten Kenner im Bereich Klimawandel. Im Moment läuft in Bern eine Wanderausstellung zum Thema Klima, Energie und Mobilität. In drei Containern, die alle paar Tage den Standort wechseln, will die Stadt Bern die Bevölkerung sensibilisieren, gemeinsam mit dem Oeschke-Zentrum für Klimaforschung. In der Ausstellung geben die KollegInnen von Thomas Stocker einen Einblick in ihre Arbeit. Zum Beispiel wird gezeigt, wie eine Historikerin den Klimawandel anhand von Hochwasserstatistiken im Göbetal erforscht. Michael Spahr hat mit Thomas Stocker über die Idee hinter dieser Ausstellung und den aktuellen Stand der Klimaforschung gesprochen.
In diesem Container zeigen wir wirklich die ganze Breite der Klimaforschung, von den globalen Fragestellungen bis hin zu den Fragestellungen, die uns als Einwohnerinnen und Einwohner betreffen, also zum Beispiel die Gefährdung durch Hochwasser im Gürbetal. In der Klimaforschung ist es so, dass wir oft zurückschauen, wie war denn der Klimazustand früher im letzten Jahrhundert oder noch viel früher, um so den Kontext herzustellen, in denen wir uns den gegenwärtigen Klimawandel stellen. Und da sieht man dann natürlich bei vielen Veränderungen, die heute beobachtet und messbar sind, dass sie eigentlich in dieser Art und Weise noch nie aufgetreten sind.
Es gibt ja immer einen Klimawandel, das gehört quasi zur Geschichte der Erde. Wann haben Sie als Forscher festgestellt, dass das, was im Moment passiert, außerordentlich ist?
Und das habe ich festgestellt, indem ich die Literatur gelesen habe, denn meine Vorgänger haben hier schon sehr viel Forschung gemacht. Der menschgemachte Klimawandel wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts thematisiert. Es gab Forscher, die dort bereits gesehen haben und verstanden haben, wohin zum Beispiel die ungebremste Verbrennung fossiler Brennstoffe führt, nämlich zu einer Erwärmung mit den Konsequenzen, die wir heute sehen. In aller Deutlichkeit aber ist mir das natürlich aufgegangen in meiner Arbeit im Weltklimarat, dessen Aufgabe ist, periodisch Berichte zu erstellen für die Länder, um zu informieren, wie es denn um den Kenntnisstand über den Klimawandel steht.
Jetzt haben wir konkrete Ereignisse, die passieren, die in Zusammenhang gebracht werden mit dem Klimawandel. Wir hatten den Hurricane Harvey in den letzten Tagen in den USA, der Verwüstungen angerichtet hat. Wir hatten die Felsstürze in Bondo, auch dort könnte es einen Zusammenhang haben. Im Moment massive Monsunregen in Indien, wo bereits 1500 Menschen gestorben sind. Inwiefern denken Sie, haben diese Ereignisse etwas mit dem Klimawandel zu tun?
Es ist schwierig, ein Einzelereignis direkt dem Klimawandel zuzuschreiben. Aber das, was wir sehen, quasi den Fingerabdruck des Klimawandels, also einer Welt, die immer wärmer wird, das ist das, was wir erwarten bezüglich der Extremereignisse. Beim Beispiel der Wirbelstürme ist es so, dass diese Wirbelstürme angetrieben werden, ihre Energie beziehen durch eine warme Meeresoberfläche. Die kritische Temperatur dort ist 28 Grad Celsius und mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung des Klimasystems breitet sich natürlich diese Zone, wo wir Temperaturen haben, die wärmer als 28 Grad sind, weiter aus. Diese Fläche wird größer und sowieso somit wird die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass sich solche Wirbelstürme entwickeln. Bei den Bergstürzen haben wir ein ähnliches Phänomen. Die Wärme, die auch in den hohen Lagen natürlich gemessen wird, führt zu einem Auftauen des Permafrosts, zu einer Destabilisierung von Hängen. Der Rückzug der Gletscher, der ebenfalls eine Folge des Klimawandels ist, lässt Hanglagen instabiler werden. Und das ist das, was wir in den letzten paar Jahren in den Alpen leider auch beobachten müssen.
Kürzlich hat die zuständige Bundesrätin Doris Leuthard in den Medien davon gesprochen, dass wir in der Schweiz viel stärker betroffen sein werden vom Klimawandel als andernorts. Man müsse hier eher mit einer 5 Grad Erwärmung in relativ kurzer Zeit rechnen, währenddem man im Moment noch gegen eine 2 Grad Erwärmung global kämpft. Sie forschen in diesem Gebiet. Was genau erwartet uns denn da?
Und das ist tatsächlich so. Wir beobachten ja auch bereits in der Schweiz einen verstärkten Klimawandel im Vergleich zum globalen Mittel. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat im globalen Mittel die Temperatur um etwa 1 Grad Celsius zugenommen, in der Schweiz hingegen um 1,8 Grad Celsius, also fast das Doppelte. Auch für die Zukunft erwarten wir, dass in der Schweiz ein verstärkter Klimawandel auftritt. Deswegen, weil wir verstärkende Effekte auch in der Schweiz erleben, also beispielsweise eine verkürzte Winterjahreszeit. Der Schnee kommt später und geht dann wieder früher und das bedeutet, dass wir insgesamt wärmere Temperaturen haben.
Kann es auch zu neuen Formen von Naturkatastrophen kommen? Wir haben vorher eben gerade über den Hurricane gesprochen und eben diese hohen Meereswassertemperaturen. Auch hier gibt es immer höhere Wassertemperaturen. Die kühle Aare war dieses Jahr manchmal 23 Grad warm, also schon extrem warm eigentlich. Etwas, das ich persönlich zum Beispiel noch nie erlebt habe, sind möglicherweise auch Wirbelstürme in der Schweiz denkbar.
Nun, Wirbelstürme vom Ausmaß Harvey, das ist etwas, das wir nicht erleben werden, denn wir sind weit weg von der Produktionsstätte dieser Wirbelstürme. Aber es wird durchaus Änderungen geben, die für uns große Konsequenzen haben. Denken wir beispielsweise an die Veränderung der Vegetation. Wenn zum Beispiel die Tannenbäume ersetzt werden, die Fichten ersetzt werden durch Eichen, dann verändert das den Anblick unseres Landes. Es verändert aber auch die Ökosysteme in fundamentaler Weise, wenn bestimmte Pflanzen eben unter den sich verändernden Bedingungen nicht mehr gedeihen können oder nicht mehr kompetitiv sind, also im Wettbewerb mit anderen Pflanzen eben plötzlich unterliegen. Des Weiteren, Flüsse haben Sie angesprochen, auch dort sind die steigenden Temperaturen natürlich eine große Herausforderung, gerade für die Fauna in den Flüssen, insbesondere einige Fischarten kämpfen mit zu hohen Temperaturen. Wenn wir an die Forelle denken, dann zieht die sich zurück in einigen Gewässern und das stellen wir bereits heute fest.
Der Klimawandel wird anerkannt von einem Großteil der Menschheit. Es gab verschiedene Klimakonferenzen. Jedes Jahr gibt es eine, immer wieder eine größere zwischendurch, wo dann Konkretes beschlossen wird. Zuletzt in Paris wurde ein Klimavertrag unterschrieben, der sämtliche Länder auf diesem Planeten in die Pflicht ruft. Jetzt hat Donald Trump die Macht übernommen in den USA und hat auch zum Beispiel in seiner Administration Leute eingesetzt, die nicht an den Klimawandel glauben und weiterhin die ganze fossile Energiebranche unterstützen wollen. Ein Rückschlag eigentlich für die globalen Pläne gegen den Klimawandel zu kämpfen. Können Sie da auch errechnen, was das bedeutet, wenn die USA aus diesem Klimavertrag aussteigen? Wie viel uns das global dann eigentlich zurückwirft in den Bestrebungen, den Klimawandel zu bremsen?
Der Klimawandel ist keine Frage des Glaubens, sondern das ist ein Fakt. Und es ist tatsächlich so, dass in dieser Regierung von Donald Trump halt Personen an wichtigen Stellen auch berufen wurden, die sich Fakten verschließen, insbesondere auch wissenschaftlichen Fakten, auf denen unsere Kenntnis über den Klimawandel beruht. Die Tatsache, dass jetzt die Administration gesagt hat, wir möchten eigentlich bei Paris nicht mitmachen, wirft die ganze Sache natürlich etwas zurück. Ich denke aber, dass andere Länder hier in die Bresche springen werden und Führung übernehmen werden. Denken wir an China. China hat viele Male in den letzten paar Monaten auch gezeigt, dass wenn Amerika Positionen nicht mehr besetzt, dass dann China mehr als bereit ist, diese Positionen zu besetzen, um Führerschaft zu übernehmen. Denn den Chinesen ist durchaus bewusst, dass im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels auch große wirtschaftliche Gelegenheiten und Möglichkeiten liegen bei der Entwicklung neuer Produkte, bei der Verbreitung erneuerbarer Energien ist ein riesiges Potenzial vorhanden, wo Märkte besetzt werden können und da will China sicher noch nicht zurückstehen. Es wundert mich eigentlich, dass Amerika hier das nicht verstanden hat, dass Amerika auf eine alte Technologie setzt, die seit über 100 Jahren betrieben wird und wo kein Wachstum mehr vorhanden ist. Das große Wachstum, das wir bereits jetzt eindeutig beobachten können, ist bei der Implementierung von erneuerbaren Energien. Das braucht Arbeit. Da wird Geld investiert, da wird Infrastruktur gebaut. Das sind letztendlich Arbeitsplätze, nämlich die neuen Arbeitsplätze.
Also das würde dann heißen eher America last am Schluss und nicht America first. Aber es gibt ja zum Glück in den USA auch noch viele innovative Unternehmungen, die sich nicht von einem Trump reinreden lassen. Das war dort immer so. Das Oeschger-Zentrum hat kürzlich eine CO2-Konferenz organisiert in Interlaken, also auch symbolisch an einem Ort im Berner Oberland, wo man, wenn man rundum blickt, den Klimawandel sieht, ganz gut bei den Gletschern, die zurückweichen. Was sind da für neue Forschungsergebnisse aufgetaucht oder was wurde da diskutiert?
Und diese internationale Konferenz, die das Oeschger-Zentrum organisiert hat, fand in Interlaken statt und hat über 520 Forscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt zusammengebracht, die die neuesten Resultate über den Kohlenstoffkreislauf nicht nur in der Atmosphäre, sondern auch im Ozean und in der globalen Vegetation diskutiert haben, Messungen verglichen haben, Theorien diskutiert haben und Erkenntnisse ausgetauscht haben. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre ist, dass dieser Kohlenstoffkreislauf, also der Ort und die Quantität, wie der CO2-Gehalt in den verschiedenen Teilen des Erdsystems sich verschiebt und verändert, dass diese Änderungen relativ groß sind, überprägt zum Anstieg des Kohlenstoffgehaltes, des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre, verursacht durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe. Eine ganz wichtige Frage stellt sich zum Beispiel, wie viel von diesem CO2 kann der Weltozean aufnehmen? Und da hat man festgestellt, dass vor allem der südliche Ozean, also der Ozean um die Antarktis herum, sehr viel CO2 aufnimmt und dass diese Senke für CO2 auch zeitlich variabel ist. Das ist eine neue Erkenntnis, die sehr viele neue Fragen auch aufwirft, nämlich insbesondere, wie steht es denn um diese Senke in der Zukunft, in den nächsten 20 oder 50 Jahren? Wird diese Dienstleistung vom Ozean auch in Zukunft noch funktionieren?
Die Aussichten dafür sind im Moment schlecht, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Nun, der Ozean wird nicht aufhören, CO2 aufzunehmen, aber es genügt einfach nicht. Das heißt, die Emissionen, die wir durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen, also Kohle, Erdöl und Erdgas, sowie auch mit der Abholzung des tropischen Regenwaldes in die Atmosphäre entlassen, diese Emissionen sind einfach sehr viel größer als das, was die Natur quasi wieder wegpacken kann. Und so steigt eben die CO2-Konzentration in der Atmosphäre an und führt dann zu dieser Erwärmung, weil CO2 ein sehr starkes Treibhausgas ist.
Thomas Stocker, soeben wurde bekannt, Sie erhalten einen großen Preis, den Marcel Benoit-Preis. Das ist sozusagen der Nobelpreis der Schweiz, also der wichtigste Preis für die Wissenschaften, dotiert mit einer 250.000 Franken. Erstmals herzliche Gratulation zu diesem Preis und zweitens, was haben Sie vor damit? Haben Sie schon Pläne, was Sie mit diesem Preis anstellen wollen?
Vielen Dank, das freut mich natürlich außerordentlich, aber man muss auch sehen, dass solche Preise auch immer das Resultat von großen Teamarbeiten sind, also Zusammenarbeiten, die ich insbesondere hier auch am Oeschger-Zentrum und an der Abteilung für Klima- und Umweltphysik der Universität Bern erfahren und erleben durfte. Nun, wir haben schon noch einige Projekte in der Hinterhand, die wir durchführen möchten. Insbesondere auch wird ein Projekt im Klimacontainer vorgestellt, nämlich das Bohren des ältesten Eises in der Antarktis. Wir möchten in der Antarktis Eis finden, das 1,5 Millionen Jahre alt ist. Und dazu haben wir am Institut einen Zahnarztbohrer entwickelt, mit dem wir relativ schnell in der Antarktis 2,5 Kilometer runterbohren können, ein kleines Loch bohren können in diesem Eispanzer, um zu bestimmen, ob es sich lohnt, dort eine Station zu errichten, um dann während 3 Jahren einen Eisbohrkern, der diese gesamte Klimageschichte enthält, herauszuholen. Mit diesem Zahnarztbohrer möchten wir dann in der Saison 2018-19 in die Antarktis fahren und die Vorbereitungen hier laufen jetzt auf Hochtouren.
Sagt Thomas Stocker, der Berner Umweltphysiker, ist einer der weltweit bedeutendsten Klimaforscher. Die wandernde Ausstellung Container hoch 3 zu Klima, Energie und Mobilität läuft noch bis am 16. September. Mehr dazu und die genauen Standorte gibt's unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, den 5. September. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen, wie immer um 11, dann mit einem Beitrag über die massive Repression gegen Studierendenproteste in Honduras. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilma Rall, Salim Staubli und Michael Spahr. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Danke, dass ihr dabei gewesen. Habt eine gute Woche. Tschüss da.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.